Ja, freue mich, wir sind ja voll in Fahrt. Am Nachmittag geht es wirklich nur darum, so das erste Jahr Jüngerschaft auch miteinander zu erarbeiten. Was sind Themen, wie kannst du die machen? Ich finde es immer gut, wenn man sich selber damit auseinandersetzt. Also wenn man einfach irgendwo ein Paper vor die Augen gesetzt bekommt und macht es so, dann darf nie die Antwort geben, bevor die Frage gekommen ist. Kennst du das? Meistens machen wir das Christen auf der Straße. Dann gehen wir zu jemandem und sagen, ja, erzähl mal von Jesus, aber die haben gar keine Frage zum Leben. Und das Schöne ist ja, wie es Jesus gemacht hat, er hat es gekehrt, er hat immer zuerst die Frage ausgelöst und wenn die Frage gekommen ist, dann hat er die Antwort gegeben. Oder das ist... Weil dann würden wir es auch am Nachmittag so anwenden. Was ich aber... Ja, danke. Das geht fließend bei mir. Sonst mache ich sie so. Das ist eben doch ein bisschen komisch. Ja. Ah! Ist Schweizer Deutsch zu schnell? Ah, ist okay, ja, verstehe das. Sie sind sehr schnell im Reden. Ich würde gerne aber am Anfang einfach mit Christina beginnen. Christina ist seit etwa 3/4 Jahr in Luzern mit uns unterwegs. Ja, Zeit geht schnell, Tempus fugit. April, es fühlt sich so lang an. Und du bist ja mit Michel in einem Mentoring und ich fände es mega cool, wenn du ein bisschen erzählen kannst, wie hast du es erlebt, woher kommst du, was ist passiert? Voll irritierend.
Ja, doch, dreh ruhig.
Ja, genau, wie Pascal gesagt hat, bin ich seit April im Mentoring. Mir kommt es irgendwie auch schon länger vor. Also die Zeit geht mega schnell und trotzdem habe ich irgendwie so viel lernen können. Und ja, ich habe irgendwie so gedacht, ja, ich weiß jetzt ja auch schon so ein paar Dinge und so. Und als ich dann angefangen habe, war es so einfach wow. Also jedes Mal so von Neuem war ich mega begeistert. So wow, ja, das ist ja voll, also das passt ja voll. Und einfach Dinge aus der Bibel, also Bibelstellen, die ich ja schon gehört, schon ein bisschen gekannt habe. Manche, die ich wirklich auch schon ja x-mal gehört habe, aber wie so nie verbinden konnte mit anderen Dingen. Und so oft beim Mentoring ging es mir oder geht es mir immer noch, dass einfach wie im Kopf Dinge so verknüpft werden und dann ins Herz sinken, halt auch bei der Umsetzung. Und ich habe auch gemerkt, dass ja, auch noch bei mir, wie persönlich Dinge wie kamen, wo in meinem Charakter sind, wo eigentlich mega irgendwie, also nicht gut sind. Und dort habe ich das wie auch anschauen können und dann... Ja, hat Jesus auch mega verändert. Und ja, manchmal braucht es irgendwie auch ja, Überwindung, halt auch Aufgaben dann wie zu machen oder Dinge anzusprechen oder dies und das zu tun. Aber es bringt einem ja weiter. Also es ist ja beim Mentoring, es ist ja das Wachstum, dass ja, man will ja lernen und sich verjüngern lassen, dass man dann das ja auch alles weitergeben kann. Und ja, ich bin jetzt auch dann mega gespannt, wenn ich es auch weitergeben kann. Dort werde ich dann auch mega viel nochmal dazulernen. Und ja, es ist wirklich, also für mich ist es immer mega Freude, auch wenn es manchmal so ein bisschen schleift und eben Dinge auch noch kommen können von irgendwie von früher mal oder irgendwie ein Punkt, wo eigentlich ja, Gott das sagt, das Wort das sagt und ja, wo stehe ich, wie sieht das aus? Und dann kann man es wirklich zusammen anschauen und das eins zu eins wirklich dranbleiben bei Situationen oder Dinge, die immer mal wieder irgendwie kommen. Und ja, also für mich ist es einfach eine Riesenbereicherung und ich bin extrem dankbar. Also ich denke so oft so, wow, und ich darf so in einem Mentoring sein und ja, ich darf so lernen. Und ja, wirklich mega dankbar, dass, ja, dass ich lernen kann von Pascal und Michel und so, wie es halt dann weitergeht.
Und du startest jetzt selber ein Mentoring?
Ja, ich starte heute. Genau, ich starte heute mit Emily. Und ich habe jetzt von Michel so ein bisschen das Konzept und so bekommen und ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Und auch gerade wieder, als ich so durchgelesen habe, habe ich so gemerkt, so wow, ja, genau. So, also die Dinge waren mir schon noch präsent, aber trotzdem war es schon gerade einige Wochen oder Monate her. Und ich denke wieder, ja, genau, so gut. Und es ist wirklich einfach so erfrischend. Und zuvor war ich eben, bevor ich das Mentoring gestartet habe, habe ich irgendwie versucht, ja, so 2-3 Leute in meinem Leben zu verjüngern. Aber ich wusste nicht wie. Also eben, ich habe sie getroffen und dann so geschaut, ja, wie geht's dir jetzt? Was ist gerade so schwierig und so? Und dann habe ich irgendwie versucht, so hier und dort und so, halt einfach ohne Konzept. Und eben auch, wie es so aufgeteilt ist und so, ich glaube, das werden wir dann noch anschauen heute Nachmittag, hilft mega, einfach ja, fokussiert zu bleiben oder auch sich immer wieder neu zu fokussieren und auch zu merken, ja, um was geht's. Genau.
Hey, danke schön. Ja, danke fürs Teilen. Das soll ermutigen. Das ist möglich. Du kannst jahrelang als Christ unterwegs sein. Aber den Modus, es selbst zu tun, für mich war die große Herausforderung, das erste Mal, jetzt muss jemand das Evangelium erklären. Und das sind die kleinen Sachen, aber das sind ja absolut Basics. Paulus, oder nein, das ist im Hebräer, das heißt mal, wir sollen die Anfangskünde jetzt mal lassen, oder mal zu festen Nahrung übergehen. Und da spricht einer von der Wiedergeburt. Betont der Verfasser so deutlich, dass irgendeinmal, es muss doch weitergehen. Wir können uns nicht immer um das Gleiche drehen und immer wieder über die Liebe von Gott sprechen und über das Evangelium. Aber die Leute haben es gar nicht im Herzen, weil sie es gar nicht weitergeben. Und ich glaube, das ist mit dem Thema. Ich war vor kurzem mal in der Gemeinde und die hatten dann Prediger eingeladen, war mega herausfordernd, war so ein Jüngermacher, auch aus dem Schwarzwald. Und da hat er gesagt, ja, liebe Leute, wer von euch weiß, dass Gott ihn liebt? Wer von euch? Niemand? Lasst mich nicht im Stich. Ja, ich weiß, ihr habt Mittag gegessen, die Arme sind schwer. Dann sagt er, okay, schön, dann wisst ihr das ja, dann müssen wir jetzt nicht mehr darüber sprechen. Gehen wir zu den anderen Punkten, oder? Und ich saß da und dachte, das kannst du nicht bringen. Schaute nach links, nach rechts und du merkst, die Leute sind so richtig herausgefordert. Weil das hören wir gerne. Das hören wir gerne. Aber es geht weiter, das ist der Anfang, das ist der Anfanggrund, unser Beweggrund, warum wir tun, was wir tun. Weil wir geliebt sind und weil wir Gott lieben. Das ist der Anfang. Aber dann muss es doch weitergehen. Und wenn wir nicht weitergehen, werden wir verkümmern. Du kannst einem Erwachsenen nicht nur Milch zu trinken geben, das geht nicht. Das verträgt er nicht. Genauso kannst du einem kleinen Kind kein Fleisch geben, das wäre auch nicht gut. Wäre auch nicht gesund. Und das zu unterscheiden, zu lernen, die richtige Speise im richtigen Moment, damit der eben genau wachsen kann. Was ich gerne noch würde aufgreifen, ist jetzt zum Vormittag, wir haben über Multiplikation gesprochen, wir haben darüber gesprochen, ja, wie sieht ein Mentoring-Gespräch aus? Sind da noch Fragen entstanden, die ihr froh wärt, wenn wir vielleicht die miteinander noch austauschen, wie irgendetwas, das sich beschäftigt, das denkt ja, irgendwo habe ich noch einen Knoten?
Mehrere.
Genau. Also zum Thema, ich habe mal gesagt, wer kannst du mentoren? Grundsätzlich jeden, solange du weiter bist im Machen, nicht im Wissen. Jeden, den du selbst zum Glauben führst, das finde ich ja nicht die schönste Ausgangslage. Und wir werden morgen noch anschauen, wie kannst du einen Jünger berufen? Ist mega schön, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und darin wirst du auch noch sehen, wir gehen morgen auch noch tief in den Erntetrichter rein, wo dir ein Bild verschafft, wo sind eigentlich die Leute? dass du die wie auf dem Radar hast, wo kannst du die entwickeln, dass die entweder zum Glauben kommen oder vielleicht sind die schon in deinem Umfeld und du weißt eigentlich, da hätte ich einen Auftrag. Das führt es einfach vor Augen. Das schauen wir morgen noch konkreter an. Und du hast gesagt, die Fragen, welche Fragen? Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus Lukas 13, Vers 6 bis 9. Das ist ein schönes Gleichnis von Jesus. Da steht, und er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum. Der war in seinem Weinberg gepflanzt und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und spricht zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich ihn um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Das ist ja mega brutal, oder? Ein Gleichnis von Jesus. Als erstes Mal haben wir ja da ein bisschen ein paar Zeitangaben drin, die könnten uns an etwas erinnern. 3 Jahre. 3 Jahre ist der Feigenbaum da und er bringt noch keine Frucht. Wer war 3 Jahre im Training? Genau, aber die Jünger waren 3 Jahre im Training mit Jesus, oder? Sie immer noch nicht. Und dann lässt er sich aber beschwichtigen und sagt, ja, gib ihm noch 1 Jahr. Und was macht der Gärtner in diesem Jahr? Lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe. Und ich glaube das, wenn jemand neu zum Glauben kommt, dann lasst uns ihm Zeit geben. Aber wenn jemand schon 20, 30 Jahre Christ ist und noch keine Frucht hat, dann müssen wir grundsätzlich etwas verändern. Wenn Jesus kommt, was ist los? Sage, stimmt, wir können nicht einfach gleich weitermachen und erwarten, dass plötzlich Frucht kommt. Das ist wieder der Einstein. Irgendetwas muss sich verändern. Was sagt er? Ich will um ihm graben und Dünger geben. Das ist der Anteil, den wir tun können. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Wenn du einen Jünger an der Hand hast, du kannst an ihm zerren und reißen. Das ist wie eine Pflanze. Wenn ich zu einer Pflanze gehe und ich reiße an dieser Pflanze, wird sie schneller wachsen. Ja, warum denn nicht? Ich ziehe es, die Schwerkraft sollte mir helfen. Ich hänge sie verkehrt auf. Ich habe es überlistet. Aber wir können gießen, düngen. Wir können rundherum graben, dass da nichts rundherum das Licht nimmt oder die Wurzeln verwuchert werden. Das können wir tun. Das ist unsere Aufgabe als Jüngermacher. Wenn wir ziehen, wird nichts geschehen. Aber wenn wir düngen, dann geschieht es. Und das beantwortet auch ein bisschen die Frage, ich habe gesagt, Jüngerschaft 1 Jahr und dann gehen wir in die Sendung. Und das ist meine Erwartung, oder? Da gehe ich davon aus, wenn jemand vielleicht schon ein paar Jahre Christ ist und du gehst in ein Mentoring rein und sagst, jetzt gehen wir 1 Jahr nochmal wirklich die Themen durch. Und ich werde düngen und ich werde rundherum graben und es wird auch schmerzhaft sein. Aber ich habe den Glauben, dass da deinem Leben Frucht entsteht. Dass wir diese Erwartung und Herzenshaltung haben. Aber es kann sein, dass in diesem Jahr vielleicht sich auch offenbart, dass die Person gar nicht will. Es ist auch möglich, ist auch schmerzhaft. Dann dürfen wir auch loslassen. Das Extreme am Feigenbaum ist eigentlich, dass der Feigenbaum ein Weltmeister ist im Fruchtbringen. Das ist super, Mark hat mehrere Feigenbäume. Seither bin ich Fan von Feigenbäumen. Weil der hat so viele Früchte im Garten. Das hat den ganzen Sommer Feigen essen, nicht? Du bist froh, wenn es mal was anderes gibt. Feigenbäume können im Jahr 3-mal Frucht bringen. Ja. Wenn du im warmen Sommer, warmen Herbst hast, kriegen die drei hin. Ich weiß, wir haben noch ein bisschen anderes Klima, aber es wäre möglich. Stell dir mal vor. Die sind Weltmeister. Und jetzt hast du einen Feigenbaum, der bringt keine Frucht. Wir sprechen da nicht von etwas, wo sagt, wenn du Glück hast, nach 10 Jahren gibt es eine einzelne Frucht und jetzt hat sie halt keine, dann warten wir noch 10 Jahre. Sondern wir sprechen wieder von Maximum in der Natur. Von den Hasen. Wenn du eine Hase triffst, sagst du, wie viele Junge hast du? Ja, ich habe nur keine. Ja, warum nicht? Müsste ich? Ja, du kannst 6 Mal im Jahr 8 Junge. Du kannst schwanger sein und schwanger werden. Oder es gibt keine Ausrede dahinter. Der Feigenbaum ist genau auch so ein schönes Beispiel, das Jesus nimmt. Er sagt, das Maximum Frucht möglich. Das Maximum. Und das finde ich mega inspirierend. Und wir dürfen mit dieser Glaubenshaltung auch in die Jüngerschaft einsteigen und sagen, ich mache das, weil du selbst zum Jüngermacher wirst, weil du selbst Frucht bringst. Darum investieren wir, darum grabe ich rundherum, darum gebe ich den Dünger rein. Nicht damit du jetzt aufblühst und eine schöne Blüte trägst oder so, sondern dass du Frucht trägst. Darum. Weil von der Blüte hast du nicht gegessen. Das ist einfach schön, das gibt Freude, ist auch toll. Aber das ist die Grundhaltung dahinter. Und jetzt, wie machst du das? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Das Grundsätzliche im ersten Jahr Jüngerschaft ist für mich die Vorbereitung. Ich möchte am Anfang wissen, lohnt es sich ein Jahr zu investieren? Oder macht es gar keinen Sinn? Was sind so Hinderungsgründe, dass es keinen Sinn macht? Wir haben schon immer wieder mal Zeit. Genau. Was ist ein zweiter Hinderungsgrund? Untreu, genau. Charakter fehlt. Oder also wirklich blockierende Charaktermängel, wo du sagst, ja gut, das gibt es sonst noch etwas? Und sagst, eigentlich so kannst du nicht starten. Ja, genau, ist nicht frei, super. Genau, würde ich auch in das zählen. Genau, nicht richtig wiedergeboren, nicht frei. Haben noch etwas? Ich nehme mir einfach noch das Zwischenmenschliche hinzu. Muss eine gewisse Sympathie vorhanden sein. Also wenn du zusammen nicht kannst und auch unter Christen, wir können schon sagen, wir sind immer Brüder, aber mit manchen Brüdern hat man es mehr brüderlich als mit anderen. Das ist okay, wir haben Persönlichkeiten. Wir können nicht mit jedem gleich gut, wir können jeden gleich lieben, aber, oder? In sowas, wenn du da hineingehst und wirklich jemanden auf den Finger mal auf eine Stelle legst, die wund ist und vielleicht schmerzhaft ist oder du ermahnen musst, wenn das vorher schon auf der zwischenmenschlichen Ebene nicht stimmt, dann das wird nicht klappen. Das wird direkt abbrechen. Deshalb ist das eine wichtige Sache. Ich merke auch, dass jemand überhaupt zum Jüngermacher wird, ist auch etwas, was er auch lernen muss, ist Empathie. Wenn du keine Empathie hast, dann wirst du nicht gut in Menschen investieren können, weil du wirst alles falsch einschätzen. Das Hineinfühlen in das Gegenüber. Was denkt er? Warum denkt er? Und nicht einfach was überstülpen. Sondern das hat auch damit zu tun, dass ich frage, anstatt einfach Festlegungen treffe. Und sage, ja, ich kann das nicht, ja. Ja, warum ist das so? Wann hat das angefangen? Und ja, okay. Und dann zeige ich Empathie. Das müssen wir auch lernen. Findet aber in der Jüngerschaft automatisch statt. Zu lernen, das Gegenüber einzuschätzen. Auch in der Evangelisation, mega wichtig. Wenn du das Gegenüber nicht spürst. Und ich finde, da fängt es an. Weißt du, wie oft habe ich erlebt, dass Leute zurückkommen und sagen, die waren mega offen. Das war der Hammer. Ja, wo sind sie denn jetzt? Und manchmal sind wir auch zu euphorisch, zu positiv und nehmen dann nicht das so wahr, wie es wirklich ist. Es gibt Leute, die hören dir nur aus Anstand zu. Nicken sind freundlich. Empathie bedeutet das auch zu erkennen, zu wissen, okay, jetzt beenden wir das Gespräch. Das gehört auch, das fängt wirklich in der Evangelisation an, Empathie zu lernen. Wenn du dein Jünger trainieren möchtest, damit er selber zum Jüngermacher wird, dann musst du ihn auch in der Evangelisation trainieren, mit den Menschen unterwegs zu sein, zu fragen, wo steht er, hast du es getestet, ihn zu erleben, wie er selbst mit Menschen umgeht, weil wenn er das nicht kann, dann wirst du ihn hier auch gar nicht senden können, dass er selbst als Jüngermacher tätig ist. Das ist mega wichtig. Aber eines der ersten Dinge, die ich anschaue, oder ich habe ja heute am Vormittag, haben wir kurz die Zeit mit Gott angeschaut. Das war nur ein Einstieg, das ist so wie aufbauend, dann eine Woche später gehst du noch tiefer ins Thema, bis er das wirklich lebt. Das war ja nur mal drei Fragen stellen. Wer weiß die drei Fragen noch für Zeit mit Gott? Wie lange, wann, wie? Wann, wo, wie lange, genau. Ich mache das jetzt immer wieder. Aber das ist ja nur der Anstieg, weil er die drei Antworten hat, dann muss er ja noch aufsetzen, weitergehen. Aber in der Vorbereitung schaue ich eben genau den Punkt an der Wiedergeburt. Hat jemand die Wiedergeburt verstanden? Zum einen, kann er sie lehren? Zum zweiten, ist er wiedergeboren? Da triffst du alles an. Und nur weil du jemanden 10 Jahre kennst, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich gut ist. Und jetzt möchte ich wirklich Wiedergeburt kurz definieren. Wo können wir in der Bibel etwas zur Wiedergeburt lesen? Ja, genau. Aber ich mache noch ein bisschen eine krasse Aussage. Es gibt einen Brief in der Bibel, der beschreibt 5 Eigenschaften, die ein Mensch hat, wenn er wiedergeboren ist. Wer weiß, welcher Brief das ist? Petrus? Macht noch ein paar Vorschläge. Der erste Johannesbrief. Den empfehle ich euch mal ganz durchzulesen, nur mit dem Fokus, was sagt der erste Johannesbrief zum Thema Wiedergeburt, geboren aus Gott zu sein. Ich mache da mal kurz ein paar. Also im Kapitel 2, Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Eine Eigenschaft. Dann gehen wir weiter. Im Kapitel 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Ja, 2,29 und jetzt sind wir noch 3,9. Was haben wir da noch? Gehen wir noch ein bisschen weiter. 4,7 wäre noch eine. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Die Liebe ist ein Zeichen. Kapitel 5,1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Glauben. 5,1. Und ein wichtiges Kriterium, vor allem in der Jüngerschaft, im 4,6, wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns, wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Jemand, der keine Ermahnung annimmt, ist ein Alarmsignal. Das ist ein Alarm. Das ist eigentlich, wenn der Heilige Geist in ihm arbeitet und du ermahnst ihn, und vielleicht hast du schon Zeugen mitgenommen und der hört null darauf, das ist ein Kennzeichen, dass der Heilige Geist in deinem Leben gar nicht wirkt. Weil der Heilige Geist würde ihn auch überführen. Ich habe gelernt, darauf zu achten, und da sehen wir eigentlich, dass das von Neuem geboren sein ist extrem wichtig für das Leben als Jünger. Du siehst eigentlich, er fängt an, die Sünde zu überwinden. Ist ganz wichtig eigentlich, wenn du in den Urtext gehst, gerade die Stelle mit der Sünde heißt, es geht darum, dass man nicht in der Sünde verharrt, Es ist eigentlich nicht möglich, als Gott geboren zu sein und in der Sünde zu verharren. Oder? Nicht darum, jetzt isst ihr was, oder? Bist gestolpert, stehst auf, tust Buße. Sondern du verharrst in der Sünde drin. Du bleibst, du lässt es. Und dein Bruder kommt und sagt vielleicht, hey, das ist nicht gut. Das ist Sünde. Aber da passiert nichts. Der Heilige Geist ist gar nicht am Wirken. Und das in der Jüngerschaft ist so wichtig, dass wir das vorausgesetzt haben, weil du kannst eigentlich eine Person gar nicht weiterbringen. Und jetzt hast du mir gesagt, okay, Wiedergeburt, Johannes 3. Und was ich jetzt mache, wenn ich das mit jemandem anschaue in der Vorbereitung, dann möchte ich wirklich herausfinden, hat er die Wiedergeburt verstanden? Weil das ist wieder so ein Riesenbegriff. Habe ich schon alles zugehört. Ja, Wiedergeburt, das ist, wenn du mit dem Mund bekennst und so weiter, oder? Kennt ihr? Dann ist meine erste Frage, sage ich, okay, erklär mir die Wiedergeburt. Jetzt frage ich einen Freiwilligen, wer mag das mit mir durchspielen? Jetzt traut ihr euch nicht mehr. War ein schlechter Anfang von mir. Hey, wer möchte mitmachen? Felix? Also gut. Felix, erklär mir die Wiedergeburt. Wo nimmst du das aus der Bibel?
Mhm.
Ja, wo du willst, kannst stehen, wo du möchtest.
Johannes 3. Mhm. Da ist nämlich so ein Typ, der fragt Jesus.
Schlag mir doch direkt alle zusammen Johannes 3 auf.
Genau. Darf ich das kurz auf?
Ja.
Johannes 3.
Mhm. Johannes 3. Ich denke daran. Ich glaube, irgendwas um Vers 5 rum, oder? Fängt das schon an?
Ja? Aber kann es bei 1 sein?
Mhm. Ja, der Johannes 3. So, aber ein Mensch unter den Pharisäern. Soll ich das lesen einfach raus?
Nein, du kannst sagen, so wie du es im Kopf hast.
Ja, also auf jeden Fall, da ist so dieser Pharisäer-Typ, der heißt Nikodemus, und der sagt dann zu Jesus, ja, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Mhm. Wir haben schon verstanden, dass das, was du machst, nicht natürlich ist, also du bist schon irgendwer von Gott. Und dann sagt Jesus im Grunde genommen, na, du sollst es eigentlich wissen, du studierst ja andauernd das Wort, und der wusste es aber nicht, und dann redet er eben, du musst von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist.
Mhm.
Genau.
Und dann?
Und was heißt das aus Wasser und Geist? Weil da gibt es nämlich ganz viele
Unterschiede. Ja, ja.
Ja, aber jetzt bleiben wir kurz bei ihm. Ich bin ja mit ihm im Mentoring, aber ich merke, ihr übernehmt schon das super. Braucht mich nicht mehr. Was heißt das?
Aus Wasser und Geist.
Aber jetzt nehmen wir mal, zuerst mal zusammenfassend, in dieser Stelle, Jesus lehrt zur Wiedergeburt. Da sind wir uns einig. Ja, also genau. Wir können da was von Jesus lernen. Was sagt Jesus zur Wiedergeburt? Drei Punkte. Welche drei Punkte würdest du da rausnehmen? Punkt 1.
Es geht darum, jetzt muss ich ganz kurz gucken, entweder ins Reich Gottes zu kommen oder ewiges Leben zu haben. Sekunde, wo steht die Frage? Es sei denn, dass jemand da... wie kann ein Mensch... Warte, wo ist es?
Nein.
Niemand kennt sein.
Wie, du meinst viel, ja, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist?
Nein, das ist nicht das, was ich meine. Ich meine, Vers 3?
Ja.
Jesus antwortete, nee, ich will die Frage wissen
von Nikodemus. Ja, der hat dir gar noch keine Frage gestellt. Jesus wusste schon, was die Frage ist.
Ja,
können wir was lernen?
Jesus wusste, was sein Problem ist, und er hat ihn direkt auf die erste mit einer banalen Frage dahergekommen.
Ja.
Genau.
Und Jesus hat das ganz
so kann er das Reich Gottes nicht sehen, oder? Das meinst
du? Nö, ich dachte, Nikodemus fragt, wie kann ein Mensch gerettet werden?
Wie kann ein Mensch
nur geboren
werden? Ah, okay. All diese Stimmen hast du nicht, aber sonst, aber es ist okay. All diese Stimmen hast du ja sonst nicht, sind nur zu zweit im Telefon.
Ja, genau.
Er kann ja nicht in das Reich Gottes kommen. Ja gut, die Aussage ist trotzdem da.
Genau. Was ist die Aussage? Erkenntnis 1.
Du kommst ins Reich Gottes durch, nicht wieder in die Mutter rein, sondern Wasser und Geist geboren werden.
Ja, aber noch ein bisschen zurück.
Noch zurück?
Ja.
Es sei denn, dass jemand von euch geht, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Mhm.
Noch weiter vorne. Okay. In der Nacht kam er.
Also wahrlich, sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was wir daraus ableiten können ist, was sagt uns das Wort? Die Wiedergeburt ist notwendig.
Ja.
Oder?
Ja.
Stimmt ihr überein?
Ja.
Jetzt ist die Frage, gibt es da auch wieder beide Auslegungen? Die einen sagen, das Reich Gottes ist, wenn wir im Himmel sind. Die anderen sagen, das Reich Gottes ist hier auf der Erde. Egal, wenn du nicht drin bist, bist du nicht errettet.
Ja, also das Problem ist einfach später. Aber das Problem kommt.
Genau, es ist das Gleiche.
Das ist mir die Auslegung.
Genau.
Stresst mich jetzt nicht zu.
Ja.
Ich sehe, jetzt zahlst du die Steuern Anfang Jahr, Konto oder Ende Jahr. Es wird kommen.
Ja.
Okay, Erkenntnis 2. Was lernen wir als Zweites?
Als Zweites. Was am Geist? Bis zu welchem Vers nimmst du die Stelle denn?
Ja, das ist einfach am Anfang.
Aber erklär doch, wie du jemand hinbringst, dass er zu neuem geboren wird.
Ja, also da brauche ich halt mehr als den Johannes, da kann ich jetzt nicht auf drei Stellen...
Naja, aber siehst du, wir bleiben bei dieser Stelle, einfach drei Sachen, die du aus dieser Stelle rausnimmst. Eines hast du schon angetönt, Wasser und Geist.
Ja.
Jesus sagt, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Punkt 2. Und wenn ihr etwas anderes seht, dann müsst ihr intervenieren. Wichtig. Punkt 3.
Aber eben zu diesem Wasser und Geist, da sind ja unterschiedliche Meinungen.
Ja, genau. Aber das kann man ja mit anderen Bibelstellen wieder auslegen.
Kommt ihr dann drauf?
Und dann gehen jetzt absichtlich nicht auf theologische Diskussionen ein, weil wir nehmen nur, was der Text uns sagt. Und nicht noch, könnte, sondern eigentlich, das ist eigentlich das Schöne. Auch wenn du mit Christen, die schon 10 Jahre unterwegs sind und schon 1000 Auslegungen gehört haben, und dann sagen die irgendwelche, ja, Glaube rettet das und bla bla bla, dann schlägst du das auf und die lesen das durch und das Wort spricht zu ihnen. Und du sagst, okay, was sagt uns der Text? Die Wiedergeburt ist absolut notwendig. Sonst wäre der Text falsch. Das zweite ist, es ist durch Wasser und Geist. Das sagt uns der Text. Wir müssen noch nicht definieren, aber wir sind an dem Punkt, was sagt uns der Text. Und der dritte Punkt wird uns nämlich auch helfen. Der ist im Vers 6.
Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das heißt, wir sind Geist nachher.
Oder? Fleisch zeugt Fleisch. Geist zeugt Geist. Aha. Drei Erkenntnisse daraus. Aha. Super.
Jetzt nur die Stelle oder noch andere Stellen?
Jetzt haben wir 3 Punkte. Da stimmst du überein, oder? Ja, pack dich noch.
Bin ja. Fertig.
Aber mit diesen 3 wirst du übereinstimmen. Mit jeder Person, die du das anschaust. Ich versuche immer möglichst nicht theologische Diskussionen loszutreten, aber... Wir können es auch nicht immer umgehen, aber da geht es darum, was sagt uns das Wort und was können wir daraus nehmen und was müssen wir daraus schließen. Also wir sehen, die Wiedergeburt ist absolut wichtig. Wir sehen, dass sie anscheinend aus Wasser und Geist ist und wir erkennen, dass es ein Prinzip gibt, Fleisch zeugt Fleisch, Geist zeugt Geist, oder? Fleisch sind wir, jetzt müssen wir noch als Geist gezeugt werden. Das können wir rausnehmen. Jetzt die große Frage ist aber, wie geschieht das? Und das Spannende ist, wenn du jetzt mit der Person gegen Ende liest, im Vers 9, Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Also offenbar hat zwar Jesus zur Wiedergeburt gelehrt, aber das Wie war noch nicht verständlich da. Das war noch keine Antwort dazu. Und die Antwort von Jesus dazu ist... Verstehst du das nicht? Wahrlich, sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Also müssen wir grundsätzlich zum Wie geschieht die Wiedergeburt, noch etwas tiefer gehen? Wo finden wir eine Stelle, die die Wiedergeburt tiefer beschreibt als hier? Du hilfst ihm mega, das ist super. Was denkst du, wo?
Ich würde jetzt sagen Hebräer 6.
Was steht im Hebräer 6? Lassen uns zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von Handauflegung.
Taufen.
Was für Taufen?
Statt Waschung
steht Taufen. Taufen, ja. Also Taufen ist ja eine Waschung.
Ja, genau.
Im jüdischen Sinne, genau. Könntest du mit dem kommen?
Und da steht eben, dass das für Babys notwendig ist.
Und jetzt gehe ich mit dir noch zu einer spannenden Stelle, Apostelgeschichte 2. Mhm. Das ist immer gut, wenn du die Leute fragst, dann bringen die super Stellen. Am Schluss möchten wir es ja mega konkret an einen Punkt führen. Mhm. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 37 und 38, da steht, als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und die Antwort ist, da sprach Petrus ihnen, tu Buße und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Mhm. Punkt. Und jetzt ist ein Punkt, jetzt bist du beim Wie angelangt. Vier Schritte. Dann können wir nämlich direkt weitergehen. Was ist Schritt 1, Felix?
Buße zu tun.
Noch einen vorher?
Glauben.
Genau.
Also es muss ihnen durchs Herz dringen, das ist eigentlich der Punkt.
Das ist der Glauben. Schritt 2?
Buße tun. Also umkehren würde ich vielleicht eher nennen. Ja.
Mach mal einfach Buße. Schritt 3?
Taufen lassen.
Ja. Schritt 4?
Von Wasser. 4? Die Gabe empfangen. Heiligen Geist empfangen.
Heiliger Geist. Mach's absichtlich kurz, mhm. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Hä? Vier Schritte. Mhm. Ja?
Komm nicht, also Glauben komm nicht ohne.
Genau, aber Glauben muss da sein. Ohne Glaube hat all das keine Kraft.
Darum habe ich weil hier habe ich steht geschehen, als sie es hörten.
Mhm.
Okay.
Das heißt, hören ist vom Prinzip.
Ja, hätte ich noch dazu getan.
Ja. Mhm. Absolut. Absolut, es kommt von einer Aktion. Darauf kommen wir gleich noch. Aber wir stimmen jetzt überein, wir haben vier Schritte. Müssen immer diese Reihenfolge sein?
Nein. Die Erfahrung sagt nein und die Bibel sagt an zwei Stellen auch nein. Ansonsten lesen wir nichts anderes.
Genau, es kann vertauscht sein. Aber in den meisten Fällen, wenn du die Bibel liest, wird es diese Reihenfolge haben. Und wenn es nicht diese Reihenfolge hat, was war der Grund?
Falsche Lehre.
Die Menschen. Die wollten die Heiden nicht taufen. Was ist geschehen? Da kam der Heilige Geist vorher. Gott ist größer. Sind wir mega dankbar, dass wir ihn nicht in seiner Arbeit stören.
Bei Paulus war es auch anders. Paulus selber hat erst den Heiligen Geist empfangen, mhm, von Ananias und ist dann getauft worden.
Genau, genau. Also genau da haben wir jetzt eigentlich eine Abfolge. Noch eine kleine Randbemerkung. Ich finde das spannend, dass wenn wir uns überlegen, das heißt, als sie es hörten, es entsteht Glauben, was haben sie gehört?
Sie haben gehört, dass sie den Sohn Gottes getötet haben, anstatt ihn anzunehmen.
Mhm.
Also, dass sie Sünder sind.
Genau, sagt zum Beispiel jetzt im Vers 29, er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns. Und dann heißt es im 31 von der Auferstehung des Christus geredet. Was ich aber extrem spannend finde, ist, dass eigentlich eine Stelle zitiert wird aus dem Joel-Brief, mhm, und zwar im 21. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Mhm. Aber wenn das Petrus sagt, mhm, dass jeder, der den Namen anruft,
ja.
Warum haben sie nicht einfach den Namen angerufen?
In der Apostelgeschichte steht, ja, wie man den Namen des Herrn anruft.
Genau. Und das ist eine mega wichtige Stelle, weil die wird immer wieder verdreht. Römer 10 kommt das auch wieder vor. Und dann sagen die Leute, ja, aber schau mal, es ist ja nur das Bekennen mit dem Mund. Aber eigentlich hier hast du es 100% schwarz auf weiß. Da sagt ihnen, wer den Namen des Herrn anruft. Und obwohl er das sagt, sagen sie, aber Reaktion darauf, was sollen wir tun? Nichts Übergabegebet, gar nichts. Darum geht es. Und jetzt haben wir diese vier Schritte. Und die arbeiten wir jetzt kurz durch. Felix, mhm, Folgendes, du wirst es lieben. Und zwar müssen wir verstehen, was passiert hier mit dem Menschen. Und wenn ich den Menschen zeichnen müsste, würde ich das so tun, sagen, okay, drei Kreise. Körper, Seele, Geist. Ist das so?
Ja.
Was ist Körper?
Tut weh. Also alles
Seele kann physisch, alles physisch, was du anfassen kannst. Solltest du alles anfassen?
Ich kann den Darm.
Ja, mach das nicht. Alles Spaß. Was ist die Seele?
Alles, was Gefühlsgeduselei ist.
Noch mehr?
Alles, was
du sagst es so abwertend.
Ja.
Verstand.
Ja. Ja. Alles ist
mit Wille, genau.
Verstand,
Gefühle, Persönlichkeit, Charakter.
Das ganze Geheimnis, was im Nervensystem passiert.
Was mich als Person ausmacht, sage ich immer.
Ja,
was
genau.
Mich von dir unterscheidet.
Was ist denn der Geist?
Das Ding, was mit Gott kommunizieren kann in uns.
Das Ding.
Das, was gestorben ist, als die Menschen gesündigt haben.
Genau. Ich sage es gerne ganz simpel, der Geist gibt uns eigentlich Identität. Das ist die tiefe Identität. Ich sage, der Geist, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, ist der uns Zeugnis gibt, dass wir Kinder von Gott sind. Aber wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann haben wir auch die Identität des gefallenen Menschen. Und so kannst du den Leuten eigentlich sehr einfach erklären, was ist der Geist? Denn solange der Mensch nicht neu geboren ist, ist er die Identität, obwohl er lebt physisch, eigentlich geistlich tot. Das ist noch krass, das vor Augen zu führen. Und jetzt ist ja die große Frage, was passiert denn in diesen vier Schritten? Was ist hier, wir haben gehört, als sie das hörten, und was passiert dann?
Fließt ihnen durchs Herz.
Ja?
Es durchbohrte ihr Herz.
Also wenn ich das
glaube, sie wurden überführt.
Sie hörten, das ist da hier, bei den Ohren, und dann ging es in die Seele. He? So. Klingt ihr überein?
Ja.
Und dann ist die Reaktion, weil sie glaubten, sprach zu ihnen, tut Buße. Zu was tun wir Buße? Was ist das Problem in der Seele mit dem Menschen?
Sünde.
Die Sünde. Was hat irgendwo in der Seele Sünde? So. Hat er noch andere Probleme in der Seele? Dürfen alle helfen.
Verletzungen?
Genau. Sonst noch etwas? Minderwert? Woher kann Minderwert kommen?
Was, ja, eigentlich, weil ich nicht weiß, wer ich bin.
Genau. Oder weil es mir immer falsch gesagt wurde. Du kannst es nicht, du bist nicht schön, du bist dick, du bist hässlich. Oder auch das Gegenteil, du schaffst das ja eh, du bist der Perfektionist, du bist gut. Du bist ja immer der es immer schafft und so weiter. Das kann auch negative Auswirkungen haben. Und die Bibel sagt zu solchen Sachen, Flüche. Das tragen die Menschen mit sich. Oder? Seht ihr das? Alte Leben, Sünden, Verletzungen, Flüche. Und es ist wichtig, dass wir das in der Buße erkennen. Du hast Sünden, du hast Verletzungen und Flüche. Flüche sind auch Festlegungen. Das kann Generationen sein, Krankheit und so weiter, Sachen, die immer wieder dir passieren, aber es kann auch sein, dass du von Kindheit dir immer wieder Sachen gesagt wurde. Ich hatte eine Lehrperson, die sagte mir, ja, Pascal, ja, du schaffst das eh nicht. Das prägt einen. Das nimmt man mit. Und manchmal ist einem gar nicht bewusst, was Worte auslösen können. Bei den Kindern fängt das an. Und die tragen das mit sich. Und irgendeinmal sollen sie das alles kappen. Die große Frage ist, was ist denn das Lösungskonzept von Gott bei diesen drei Punkten? Was denkst du, Felix? Ja, was machst du bei Sünden? So schnell. Lass Felix. Buße tun. Hä? Bekennen. Wo steht das? Genau. Was ist das Konzept bei Verletzungen? Vergeben. Hä? Wo steht das? Matthäus 18. Ja, genau. Ich finde Matthäus 18 hervorragend, weil da wird so richtig vor Augen geführt, nämlich einen Punkt, der geht gerne vergessen, die Konsequenz von Unvergebenheit sind Folterknechte. Das ist nämlich der Knecht, der nicht vergibt, wird den Folterknechten ausgeliefert. Das, wenn du das mit jemandem anschaust, sagst du, weißt du, Verletzungen, die Konsequenz von Unvergebenheit sind Folterknechte in deinem Leben und nicht im Leben von dem Mensch, der dich verletzt hat. Oder? Kommt. Und was machst du bei Flüchen?
Brechen.
Warum?
Weil
es da steht. Ja gut, dann machen wir es. Wer hat hier... Ja, ja, du hast vermutet. Hä? Wer hat jeden Fluch getragen? Genau. Aber wir haben ein mega einfaches Konzept wieder, ganz simpel gehalten, kann sich jeder merken. 3 Punkte in der Buße, Sünden, Verletzungen, Flüche. Sünde bekennen, Verletzungen vergeben, Flüche brechen. Und was passiert, wenn wir bekennen? Und? Also wissen wir, in der Buße sind wir bereits schon gereinigt von der Sünde. Was passiert, wenn wir vergeben? Ja, wir werden frei, wir lassen los, wir empfangen Vergebung, natürlich. Ich merke auch, um vergeben zu können, müssen wir zuerst Vergebung empfangen haben, ist auch ein wichtiges Konzept. Das heißt eigentlich, ich führe die Leute immer zuerst ins Bekennen von eigenen Sünden, weil dann empfangen sie Vergebung, dann sind sie auch fähig zu vergeben, vorher können sie das gar noch nicht. Aber was passiert? Wir werden frei und jetzt haben wir vielleicht noch eine Narbe in der Seele, aber weil wir frei sind oder der Splitter rausgezogen ist, kann das heilen und es kann übernatürlich heilen, dass keine Narbe da ist. Das heißt, im Vergeben werden wir auch das aus unserer Seele rauskicken. Und wenn wir einen Fluch brechen im Namen Jesus, jede Festlegung im Leben, das beim Namen nennen, dann passiert genau dasselbe. Und du siehst, in der Buße wird der Mensch bereits schon ins Neue hinein transferiert. Ich habe noch. Aber merkt ihr das? Das ist weg. Das ist auch der Grund, warum, wenn wir taufen und wir sind in der Buße drin, dann am Schluss der Buße hier gehen wir in die Freisetzung und sprechen Vergebung zu, weil wir wissen, das hat jetzt kein Anrecht mehr in dem Leben. Ja, was passiert denn in der Taufe? Was sagt Römer 6?
Römer 6 sagt begraben.
Und was?
Zusammenwachsen, das ist noch viel wichtiger. Also da steht...
Kann ich durch die...
Ja.
Wenn du von Freisetzen sprichst, was beinhaltet das genau? Dein roter Kasten
da. Das da?
Ja.
Ja, die 3 Bereiche.
Ah, okay. Also das ist der Inhalt.
Freisetzen bedeutet, nach der Freisetzung ist die Person frei.
Ja.
Von was kann man gebunden sein? Und die 3 sind Türöffner für Dämonisches in unserem Leben. Muss aber nicht immer sein. Aber wir in der Freisetzung schauen wir, dass da wirklich alles draußen ist. Darum geht es. Nachher muss Freiheit vorhanden sein. Genau, was passiert in der Taufe?
In Römer 6 steht, dass wir durch die Taufe mit Jesus in seinen Tod zusammengewachsen sind.
Sind wir gestorben? Und was noch? Aber was ist gestorben? Es ist mir noch kein Mensch physisch gestorben in der Taufe. Ich bin stolz darauf. Es ist nur im Wasser weggetrieben. So. Römer 6. Sorry. Hä? Ich zeichne etwas ein.
Meinst du, die Seele ist gestorben?
Nein, wir haben ein Fleisch. Das Fleisch stirbt. Und das Fleisch ist wie ein Mantel um die Seele. Das ist die Begierde. Und wenn wir ins Wasser reingehen und unter Wasser gehen, dann wird das Fleisch sterben. Und wir werden es begraben und wir werden hochkommen als neuer Mensch. Und das Fleisch da, wird uns nicht länger reizen. Weil wenn wir etwas verstehen möchten, ist, wie entsteht Sünde in unserem Leben. Im Jakobus, schlagen wir mal auf, Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Einfaches Prinzip. Versuchung. Versuchung führt zu was? Aber es ist noch was dazwischen. Begierde. Sünde. Tod. Oder? Du hast da eine Abhängigkeit. Und jetzt wissen wir, woher kommt die Versuchung?
Vom Teufel, vom Versucher.
Nicht von Gott?
Also
niemals?
Fleisch, oder?
Ja, das muss geklärt sein. Niemals.
Ja, niemals von Gott, ja, das ist klar.
Niemals. Ich, das tut mir leid. Da, ich bin da drauf, weil das muss wirklich ins Herz. Sonst haben wir ein falsches Gottesbild. Und das steht da so klar und das muss wirklich rein. Und die Jünger, die müssen das anschreien und sagen, nein, Versuchung ist niemals von Gott. Nie. Aber er führt uns in der Versuchung. Und Versuchung kann uns helfen, standhaft zu werden. Sie kann ein Segen sein, aber sie ist nie von Gott. Und er wird es nie zulassen, über unser eigenes Vermögen zu versucht werden. Das wird er nicht zulassen. Und das den Leuten auch zusprechen, nein, das wissen nicht. Also jetzt wissen wir, die Versuchung ist immer vom Teufel. Und die Versuchung wird immer die Begierde reizen. Und die Begierde, wenn sie mal empfangen ist, dann wird sie die Sünde gebären. Und die Sünde führt zum Tod. Das heißt, wir haben eine Kettenreaktion. Versuchung, Begierde, Sünde, Tod. Ist es möglich, in dieser Welt der Versuchung aus dem Weg zu gehen?
Nein.
Nicht? Da haben wir ein Problem. Das ist ja wie eine Dynamitstange und mit dem Feuer.
Wir können es reduzieren, aber wir können es nicht ganz aus dem Weg gehen.
Ist das überhaupt ein Plan, der Versuchung aus dem Weg zu gehen?
Nur die Begierde aus dem
Weg. Nein, ich glaube, durch Versuchung, wie du sagst, werden wir ja stark.
Genau.
Das macht uns ja zu starken Persönlichkeiten, wenn wir lernen, dieser Versuchung zu widerstehen.
Mhm. Nein. Ja, sie sagt, Gott verließ ihn, da offenbar wird in seinem Herzen. Was hat das mit Versuchung zu tun?
Ja, da hat ja eigentlich Gott ihn
versucht. Nee, hat er ja nicht.
Ich habe es noch nie gelesen, dass Gott Hiskia verlassen
hat. Ja, doch.
Nein, also, sag mir, wo das Text ist.
Aber das können wir nachher austauschen. Bleiben wir. Ich möchte auf den Punkt raus, dass wir eigentlich von Jesus als Jünger berufen sind, in dieser Welt unterwegs zu sein. Und diese Welt ist voller Versuchungen. Das ist unmöglich. Du kannst in den Bus sitzen und du wirst Plakate sehen mit irgendwelchem aufreißenden Inhalt. Du wirst mit Leuten zusammenarbeiten, die vielleicht unanständig sprechen, fluchen, die vielleicht saufen, was auch immer. Da bist du hingesetzt von Jesus. Und du kannst ja nicht das Leben lang einfach dagegen ankämpfen, sondern Jesus hat eine perfekte Lösung und er wusste, da gibt es eine Kettenreaktion. Und was war seine Lösung? Er entfernte die Zündschnur vom Dynamit. Na, kannst du noch so lange mit dem Feuerzeug? Kommt nichts, oder? Ich hoffe, das Beispiel funktioniert. Vielleicht versucht es nicht. Ah, bin ich froh, ja, das muss man immer klarstellen. Aber er entfernt dieses Stück, die Begierde ist das Fleisch. Das Fleisch ist begraben. Und jetzt merkst du etwas, wenn das Fleisch wirklich begraben ist, dann kannst du in der Welt unterwegs sein und du wirst die Sünde nicht gebären. Nicht. Und das ist die Möglichkeit, durch die Taufe in die Freiheit zu kommen, nicht mehr zu sündigen. Ich sage nicht, dass es dir niemals mehr passiert und wenn es dir passiert, dann hast du ein Problem und deine Taufe ist ungültig oder irgendetwas. Das hat nichts damit zu tun. Aber wir müssen uns verstehen und den Glauben haben, dass wir frei sind von der Sünde. Das ist der Unterschied. Und dass wir es nicht akzeptieren, wenn Sünde in unserem Leben irgendwo einen Anteil hat. Stopp, nein, es ist begraben. Paulus schreibt im Römer 6, wir sollen es begraben halten, die Sünde tot halten. Was meint er damit? Wir sollen schauen, dass das hier so bleibt. Wie kannst du die Sünde wiederbeleben in deinem Leben? Oder besser gesagt, das Fleisch wiederbeleben? Genau, Gedanken, durch Sünde, ganz simpel. Wenn du Sünde wieder in deine Seele zulässt, dann wird die Sünde der Nährboden sein, damit das Fleisch wieder aufsteht und sagt, ah, ich bin wieder da. Und dann hast du einen ganzen Teil in deinem Leben einfach wieder an den Teufel abgetreten, weil du Sünde zugelassen hast. Und deshalb ist immer die Lösung für einen Jünger, der unterwegs ist, wenn er irgendwo stolpert und fällt, bekennen, aufstehen, weitergehen. Immer das einfache Prinzip. Es ist einfach, kann jeder anwenden. Weil sonst wird das Fleisch wieder aufstehen und du wirst einen ganzen Bereich in deinem Leben verlieren. Du wirst wieder irgendwo nachts den PC einschalten, wenn es deine Frau nicht weiß und irgendwelches Material konsumieren und es wird mehr und mehr und mehr Raum einnehmen, obwohl du es eigentlich überwunden hattest. Aber du hast es einfach dem Teufel zurückgegeben. Das ist das Problem. Und wenn wir verstehen, genau das bewirkt die Taufe. Und jetzt kannst du noch lang sprechen, ja, was ist jetzt die Taufe notwendig oder nicht? Also wirklich, ich will in dieser Welt nicht unterwegs sein als Jünger, wenn meine Begierde nicht tot ist. Möchtest du das? Wenn du das schaffst, den Lauf zu vollenden mit deinem Fleisch, dann tu es. Du darfst mir das gerne beweisen. Ich glaube nicht, dass du es schaffst. Und dann sind die Diskussionen über Heilsnotwendigkeit der Taufe vorbei. Weil wer wirklich vom Herzen Jesus nachfolgen will, wer wirklich frei sein will und in der Welt als Jünger investieren, der weiß, ich muss mein Fleisch begraben. Und wenn es nicht begraben ist, ich kann nicht in irgendein Quartier gehen, zu den Prostituierten und das Evangelium verkünden, weil es wird mich zu Fall bringen. Es geht nicht, ich kann nicht Zeit mit Alkoholikern verbringen. Ich kann nicht in eine Disco gehen und über Jesus sprechen. Es wird mich zu Fall bringen. Jeder, der weiß, was es bedeutet, dass Jünger unterwegs sein, wird sagen, weißt du was, ohne Taufe hast du gar nicht die Möglichkeit, in der Freiheit unterwegs zu sein, weil du jeden Moment mit deinem eigenen Fleisch kämpfst. Und vielleicht schaffst du das ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre. Aber was ist am tausendsten Tag, wo du dich schwach fühlst? Wo vielleicht irgendwo Kritik kam, wo es vielleicht nicht gut läuft. Merkst du das? In dem Moment sind die Diskussionen über die Taufe vorbei. Wenn wir verstehen, was wirklich passiert. Und jetzt kommen wir zum Letzten. Was macht der Heilige Geist? Leben geben. Also wir beten und was passiert? Wie fest fühlt er uns? Und was passiert, wenn es überläuft?
Die anderen sehen es.
Und wie?
Indem sie Laute hören, die sie nicht kennen. Oder andere kennen sie nicht. Also, indem wir Sprache reden.
Wer weiß alles? Es geht nicht darum, dass jemand muss in Sprachen beten. Aber wenn der Heilige Geist füllt, dann bete ich so lang, bis es überläuft. Was passiert, wenn es überläuft? Weissagen. Du siehst drei, in der Apostelgeschichte gibt es drei Sachen, die geschehen.
Prophetie,
Weissagung, genau. Sprachengebet. Ja, Sprachengebet und Lobpreis. Die fingen an, Gott zu loben. Das ist auch überlaufen. Das sind drei Zeichen. Und das ist ein Zeichen, dass das überläuft. Ich habe schon Leute gesehen, die haben den Heiligen Geist empfangen, aber da war noch eine Blockade vorhanden wegen Sprachengebet. Aber der war da. Es kann keine Theologie draus machen, aber wir wissen, der Heilige Geist wird überlaufen und das wird sichtbar sein. Und dann hast du mit jemandem die Wiedergeburt durchgearbeitet. Und jetzt kommt das entscheidende Thema am Schluss. Du kannst es ja mit ihm anschauen, aber du hast es ja nicht gemacht, damit er jetzt eine neue Zeichnung auf Lager hat, sagt, hey, ich habe da was vorbereitet. Sondern die meisten haben das gar noch nicht in der Tiefe gehört, gar noch nicht verstanden. Und das ist die Frage, wo hast du in deiner Wiedergeburt Lücken? Erlebst du diese Freiheit? Kämpfst du selbst mit Punkten, mit Sünden? Gibt es Verletzungen, die dich immer wieder einholen? Und dann schauen, was die Antwort ist. Ich glaube, ich habe noch keinen erlebt, der mir sagte, das ist alles gut. Sondern meistens kommen wir aus einer Vergangenheit, wo wir irgendwie sind wir wiedergeboren worden. Aber es gibt Lücken da drin. Und solange Lücken in deinem Leben sind, wirst du limitiert sein als Jüngermacher. Weil du in erster Linie, du reproduzierst dich selbst. Und wenn du eine Schwäche hast in einem Bereich, dann kannst du deinen Jünger in diesem Bereich nicht in die Freiheit führen. Das geht nicht. Ja. Also wenn, dann machst du da einen Seelsorgepunkt raus, ja. Braucht aber meistens nicht viel Zeit. Vielleicht braucht es viel Zeit, ist okay. Aber solange das so ist, kannst du gar nicht in die Jüngerschaft rein. Das geht nicht. Wenn die noch Verletzungen mit sich tragen, mit Sünden kämpfen, in dem Maß, oder gar nicht wollen, das crasht. Vier bis fünf Wochen. Aber das da, jetzt haben wir es einfach in einer halben Stunde durchgearbeitet. Es gibt Leute, mit denen habe ich 3 Wochen daran gearbeitet. Da lasse ich mich nicht stressen. Dann schaust du beim ersten Mal nur mal da an, was Jesus gelehrt hat. Beim zweiten Mal schaust du einfach an, was sagt die Apostelgeschichte dazu, was passiert, also wie geschieht die Wiedergeburt, die 4 Schritte. Und beim dritten Mal bringst du die Verbindung mit Körper, Seele und Geist, damit sie verstehen, was passiert bei der Wiedergeburt. Lasst euch da nicht stressen, weil das ist das Fundament eurer Jüngerschaft nachher. Wenn das nicht stimmt, ja, auf was willst du aufbauen? Das wird dich einholen. Ich hatte ja auch Jüngerschaftsprozesse, da haben wir das durchgegangen und dann sagten die, nein, ist alles gut. Schon lange aufgearbeitet. Und da gehst du rein. Und es kommt so oder so ans Licht. Also wenn dir jemand knallhart sagt, ist alles gut und so, dann kannst du es auch stehen lassen. Aber es wird so oder so ans Licht kommen. Du kannst sie gar nicht in die Jüngerschaft reinnehmen. Sobald du wirklich das Tempo erhöhst, dann kommt das nach vorne. Das ist wie bei einem Schwamm. Du drückst, da kommt was raus. Aber das ist ja gut, das ist ja das Ziel. Soll ja Veränderung passieren. Schauen mit der Zeit. Mögt ihr noch? Seid ihr noch fit? Also wir machen jetzt eine kurze Übung. Ihr habt das gehört. Und jetzt geht ihr zu zweit zusammen und einer erklärt es dem anderen. Ich decke das ab. Nein. Wirklich, geht zu zweit zusammen und einer erklärt es dem anderen. Einfach durchgehen. Ihr könnt es simpel machen, ihr müsst es nicht in der Detail leben, aber wirklich Körper, Seele und Geist, 4 Punkte, was passiert? Und dann kann der zweite Feedback geben. Aber macht das braucht nicht mehr als 10 Minuten, aber ist eine gute Übung. Okay. Sind Fragen entstanden? Das ist meistens, wenn man es selbst anwenden muss, kommen die Fragen. Wenn man einfach zuhört, ist alles klar. Ja. Wie meinst du das? Ja, aber das sind das. Ja. Aber es ist die Frage, mit wem sprichst du? Sag mal zum Beispiel, ich bin auf der Straße, dann erkläre ich dir nicht die Wiedergeburt. Das ist so ein Element. Also jetzt als Beispiel, wenn ich jemanden auf der Straße treffe, das erste Ziel ist, eigentlich über Jesus zu sprechen. Zeugnisse. Wer ist Jesus? Als König. Das Herr in meinem Leben. Das ist so das Erste. Die Eigenschaften von Gott. Den musst du ihn kennenlernen. Und das Zweite ist dann, dass wir anfangen, über das Evangelium zu sprechen. Und eigentlich erst der dritte Schritt ist über die Wiedergeburt. Und wenn ich das anwende, dann gehe ich davon aus, dass er, wenn ich ihn fragen würde, bist du Christ, sagt er mir ja. Sonst kann ich mit ihm die Wiedergeburt gar nicht an. Der hat den Begriff schon mal gehört. Der wird sogar vielleicht von sich, also hoffentlich von sich sagen, ich bin wiedergeboren. Aber da, dass du da irgendwo aufsetzt, oder was?
Derjenige, jetzt nicht vielleicht die Ezekiel-Bibelstelle, aber das sagt jetzt als Beispiel, und was ist mit dem Pharao, wo eindeutig steht, Gott hat sein Herz verhärtet. Ne? Mhm. Zum Beispiel. Und du kommst dann in richtige tierische Diskussionen rein, wegen mir, der ist doch Calvinist als Hintergrund gewesen oder was auch immer. Ne? Gibt es dann einmal einen Punkt, also wo du einfach sagst, schau, die Bibelstelle, ja, die scheinen sich zu widersprechen, aber weißt du, was ich meine? Oder gibt es irgendwann mal einen Punkt, wo du sagst, okay, es hat keinen Wert? Weil.
Ja, die, weil also,
du findest Bibelstellen für manche Dinge, ne? Wenn du das unbedingt durchhauen willst, dann kannst du es, weil du findest eine Bibelstelle dafür. Ne? Und dann beharrst du halt auf der Bibelstelle, aber im Endeffekt macht es keinen Sinn. Ja? Mhm. Von dem, was wir erleben, was wir erfahren, wissen wir, dass es nicht so ist und dass es nicht so sein kann. Weißt du, was ich sagen?
Weiß, was du meinst.
Wie tief gehst du da mit einem rein?
Oder? Du meinst selber, wie weit darf dieser Kampf gehen?
Wie weit darf der Kampf ja. gehen?
Das ist abhängig, wie dick und schwer deine Bibel ist. Wer hat die Größe? Nein, es ist. Die Frage ist eigentlich eher, was ist, wenn da eine Diskussion ausbricht und der kommt mit Bibelstellen? Ist immer die interessante Frage ist, warum kommt er mit den Bibelstellen? Weil das ist ja die beste Nachricht, die er kriegen kann. Also mal ganz ehrlich, ich habe ein Problem, ich kämpfe mit irgendeiner Sünde und da kommt jemand und sagt, schau mal hier, bang, da ist Freiheit. Da komme ich hin und sage, das ist ja gar nicht recht. Sondern das ist eine gute Nachricht. Aber wenn der da fängt zu diskutieren, warum? Warum wirst du das nicht glauben? Das ist eigentlich der interessante Grund dahinter. Und wie du das sagst mit den Bibelstellen, dass ja viele versuchen ja ihr eigenes Leben zu rechtfertigen durch Bibelstellen, damit sie eben nichts verändern müssen. Aber mit denen kannst du nicht unterwegs sein, es geht nicht. Ja, so hart es auch klingt, aber wenn du dein eigenes Leben, dein altes Leben, das eigentlich ja dein Ego irgendwo rechtfertigen möchtest, du schaffst das. Ich habe da schon viele komische Dinge gehört, zu vielen Themen, warum jetzt etwas keine Sünde ist, weil bla bla bla. Und ja, meine Spielsucht steht nicht in der Bibel. Das ist doch keine Sünde. Das ist ja völlig klar. Oder? Rauchen steht da auch nicht drin. Das ist doch keine Sünde. Das müsste ja da drin stehen. Verstehst du, was ich meine, oder? Wirklich, ich habe nicht gern Diskussionen. Es bringt nichts. Paulus schreibt auch immer wieder in Briefen, hört auf mit den unnützen Diskussionen. Zeitverlust. Die wollen, Personen des Friedens, auch unter Christen, die werden da aufhorchen. Die sagen, weißt du was? Das habe ich gesucht. Ich habe so viele Christen gesehen, die haben die Wiedergeburt nicht verstanden. Und dann kommst du Und du kannst es erklären, dass plötzlich alles wie, das ist wie ein Puzzle, das sich in dem Moment zusammenfügt. Das siehst du den an. Habe ich immer wieder. Haben wir das auch schon? Und dann kommt das Puzzle zusammen und dann sind die dankbar. Vor 4 Wochen, einen jungen Mann, das waren sogar 2 Erlebnisse. Einer, der kam aus einem sehr konservativen Hintergrund, Brüderverein. Und der war so hungrig nach dem Heiligen Geist. Und dann saßen wir zusammen, war eine schöne Atmosphäre, so Spielplatz, Kinder am Spielen. Und der kam extra irgendwie über 1 Stunde nach Luzern, um nur mit mir zu sprechen über den Heiligen Geist. Und ich wusste, ich kann noch mit ihm lang über den Heiligen Geist sprechen. Ich muss schauen, wo steht er. Blatt Papier, Wiedergeburt erklärt. Genau so. Und die Leute aus diesem Hintergrund, Brüderverein, die kennen das Wort gut. Und der hörte mir zu und während er zuhörte, da waren Tränen in seinen Augen. Weil nach all dieser Zeit fing sich das Puzzle an zusammenzusetzen. Ach so. Und ganz ehrlich, meine Tochter hat vor einer Woche, wollte sie ein Puzzle zusammen machen, zu Hause. Und sie hat es geschafft, aber es fehlte ein Teil. Das macht dich wahnsinnig. Du bist da und da fehlt das eine Teil. Da gehst du nicht mehr schlafen. Du bist nachts im Bett, das eine Teil. Aber so fühlt sich das an. Für jemanden, der wirklich sucht, wirklich will, dann wirst du ihm das Puzzle zusammenfügen, was er gesucht hat. Und der war wirklich da und sagt, ja, er merkt, er hat Lücken und es geht um Vergebung. Das Schöne war, der war so vorbereitet im Herzen. Ich wusste, ich kann den jetzt nicht nach Hause schicken und sagen, nimm ein Blatt Papier und schreib dir alles auf, wo du verletzt wurdest im Leben und wir treffen uns in der Woche wieder. Ich wusste, das muss ich jetzt machen. Mache ich in der Regel auch nicht. Waren wir im Spielplatz um uns herum Kinder. Sag, komm, du kannst jetzt vergeben. Was sind die Punkte? Zeichnung gemacht, aufgeschrieben. Okay, du fängst genau hier an, den Finger an zu vergeben und das hat mega manifestiert. Da waren die Leute rundherum. Aber es war so schön, weil da ist was geschehen und am Schluss nach der Vergebung, der hatte Glauben, der hatte Lücken in der Buße, der hat sich eine Woche vorher selbst getauft. Ja, das geht. Notfalltaufe. Und der Heilige Geist fehlte ihm. Dann haben wir diese Lücke geschlossen, dann haben wir gebetet, kam der Heilige Geist und das war so schön, der Moment. Also wirklich, du hast gemerkt, da kam Freude, Sprachengebet kam direkt. Ist auch für mich nicht selbstverständlich, hat jemand mit diesem Hintergrund, haben meistens mega Blockade, kam direkt. Und der war nachher wirklich, der war nicht wiederzuerkennen. Und seine Frau war dabei und die war noch nicht an dem Punkt. Und dann schaute er sie so an und er war voller Liebe und Freude, so, wow. Und jetzt du. Und sie war wie in einer anderen Welt, du hast es richtig gesehen, so kurz, muss ich sagen, ja, lass deine Frau Zeit, die muss das zuerst verdauen. Lass dir Zeit, aber das ist der Moment, wenn du das anwendest, das ist ein einfaches Konzept, aber wenn du das gelernt hast, das ist so stark, weil du kannst einfach ein Fundament legen. Und so viele Christen, die haben die einzelnen Puzzleteile, aber die haben die nicht zusammen und die kriegen die nicht zusammen und dann genau da wirkst du hinein. Plötzlich macht alles Sinn. Und Diskussionen einfach ignorieren. Da höre ich auf. Dann ist mir doch egal, wenn ich Unrecht habe. Oder er meint, ich habe Unrecht. Bringt nichts. Zeitverschwendung. Sind sonst noch Fragen? Braucht ihr eine kurze Pause? Also gut. Hä? Was haben wir?
Jetzt haben wir 20 vor 4.
Dann lass uns um 4 weitermachen, das ist gut. Hä?